Literaturagenten von Radio 1 und Radio 3 mit Gesa Ufer und Thomas Böhm.
Herzlich willkommen.
Jeder kennt das, wenn man lügt, weil jeder hat schon gelogen.
Wie kommt das Lügen ins Leben? Und gibt es Besen, mit denen sich das Böse vor die Tür kehren lässt? Und mit einer Hand nähen und der anderen Hand rauchen, geht das? Vertrackte Fragen, märchenhafte Details, drohendes Unglück. Wir sprechen heute mit Monika Helfer über die Elemente, aus denen sie ihre Geschichten komponiert.
Von der dänischen Autorin Tore Ditlevsen ist jetzt ihr literarisches Vermächtnis auf Deutsch erschienen. So unglaublich genau und schmerzhaft erzählt sie in Wilhelms Zimmer über eine zerstörerische Liebe, die Liebe zwischen ihrem vierten Ehemann und ihr selbst, nämlich, wie man es noch nie gelesen hat. Ich würde vorschlagen, wir blättern auf und legen los.
Favorit Buch.
Wie würde sich das Jahr verändern, wenn man jeden Tag eine Geschichte läse? Das neue Buch der Vorarlberger Autorin Monika Helfer erlaubt ein literarisches Experiment. Wie die Welt weiterging, enthält 365 Geschichten, keine länger als 3 Seiten. Beobachtungen, Episoden, Miniaturen. Manche tröstlich, manche grausam, skurril, spannend, oft märchenhaft. Die Literaturagenten betreten jetzt mit Monika Helfer die literarische Schatzkammer ihres Buches.
Guten Tag, Frau Helfer.
Guten Tag.
Ein Gutteil der Geschichten Ihres Buches sind in der Vorarlberger Zeitung abgedruckt worden. Was war denn der Reiz für Sie, zwischen die Nachrichten des Tages eine Geschichte zu setzen?
Ich fand es ja was ganz anderes. Es ist kein politisches Kommentar. Es ist einfach etwas, ich schaue in der Früh aus dem Fenster, sehe Leute und denke mir zu denen eine Geschichte aus. Und es ist ja nur ein kleiner Teil in der Zeitung erschienen. Ich habe schon mehr als 1000 solcher Geschichten geschrieben. Ich habe einfach eine Auswahl getroffen.
Monika Helfer, wenn Sie sagen, Sie haben 1000 solcher Geschichten in der Schublade, woher kommt denn die Lust oder vielleicht auch der Drang dazu, all diese Geschichten zu schreiben?
Ich weiß, es macht mir so viel Freude, in kurzen Zeilen etwas zu beschreiben oder einen Menschen zu erfinden oder nachzuerfinden und dem eine Geschichte zu geben. Das finde ich einfach spannend.
Sie haben gerade gesagt, Sie gucken aus dem Fenster und werden dann zu den Geschichten inspiriert. Das muss ja ein tolles Fenster sein, das Sie da haben.
Ja, kann sein. Ich meine, ich sitze am Frühstückstisch und schaue, wie die Schüler in die Schule gehen oder wie die Leute zur Arbeit gehen. Wir wohnen in der Nähe vom Bahnhof, aber das sind nicht alle Geschichten aus dem Fenster gesehen. Viele sind auch einfach so entstanden oder im Zug oder wenn ich auf Lesereise war. Also ganz, ganz unbestimmt meine Einfälle.
Wir hören jetzt mal einen Ausschnitt aus der Geschichte Das Feuer.
Selten war der Professor außer Haus. Seine Frau liebte es zu nähen, obwohl sie es nicht besonders gut konnte. Ihr gefiel, wenn die Stoffe bei jedem ihrer Stiche über die Knie rutschten. Sie nähte nur von Hand, mit der rechten, mit der linken hielt sie die Zigarette. Ihr Nähzimmer war zugenebelt, denn sie hatte es nicht gern, wenn das Fenster offen stand.
Nochmal zum Genießen. Eine Frau näht gerne, obwohl sie es nicht gut kann. Sie näht mit einer Hand, weil sie mit der anderen raucht, lässt das Fenster immer zu. Monika Helfer, es ist so, als wenn mit jedem Satz, mit jedem neuen Detail eine Verschärfung, eine Vertiefung, eine Verunsicherung in die Geschichte hineinkommt. Was ist die Idee dahinter?
Ja, das habe ich gern. Ich meine, es kann sein, dass mir jemand eine ähnliche Geschichte erzählt hat oder ich eine ähnliche Geschichte gehört habe. Das füge ich dann zusammen, das eine und das andere. Und das hat mir gefallen. Sie näht verrückt gern, ist aber so verrückt, dass sie beim Nähen raucht, weil sie einfach eine starke Raucherin ist. Das hat mir gefallen.
Mir ging es beim Lesen oft so, dass ich, wie man so schön sagt, peinlich berührt war von dem, was den Figuren passiert. Wir hören jetzt nochmal einen Ausschnitt aus einer Geschichte, die heißt Die erste Lüge. Da geht es um ein 5-jähriges Mädchen namens Rosa. Rosa, die bis dahin ein Zauber für die Eltern ist, steht neben der heiligen Zimmerlinde der Mutter. Und von der Linde wurden Blätter abgebrochen.
Ja.
Die Mutter sagt, du kannst ruhig zugeben, dass du es warst, sonst ist das eine Lüge. Ich bin zwar traurig wegen der Pflanze, aber ich verstehe dich. Jeder lügt einmal. Also, Rosa, Nein. Gib es zu. Wer soll es denn sonst gewesen sein? Die Katze.
Sollen wir dem Mädchen glauben, Monika Helfer?
Ja, es ist einfach, jeder kennt das, wenn man lügt, weil jeder hat schon gelogen. Und einmal Nein gesagt, ist man schon in einem Loch und kann nicht mehr heraus und muss immer weiter lügen. Und das ist so verrückt. Und dann ist man natürlich peinlich berührt und denkt, sag's endlich, aber sie kann es nicht mehr sagen, es ist einfach zu spät.
Man würde diesen Mädchen aber so gerne glauben, ich zumindest, und ich befinde mich da auch wirklich in so einer Art Gedanken- und Gefühlsverwirrung, wenn ich das lese. Ist das durchaus der Zustand, in den Sie Ihre Leserinnen und Leser auch versetzen wollen?
Ja, ich in dem Zustand bin ich selber, wenn ich schreibe. Und das finde ich, ich finde es spannend. Ich begebe mich in einen Zustand, wo ich irgendwie keine Aussicht habe, dass es besser wird. Und dann wird es immer enger in der Geschichte. Und das ist gut.
Ob es das Mädchen jetzt war oder nicht, das lassen wir mal dahingestellt. Es gibt eine Wendung, die über das ganze Buch immer mal wieder auftaucht. Und die lautet, wir wissen es nicht. Welche Rolle spielt dieses Nichtwissen für Ihre Geschichten? Also wer sind wir auch in diesem Satz, wir wissen es nicht?
Ja, wir sind wir Menschen. Also wir wissen immer nur Teile von Geschichten. Wenn uns jemand etwas erzählt, wissen wir einen Teil einer Geschichte. Wir sehen nie das Ganze. Ich meine, würde man immer das Ganze sehen, das wäre ja schrecklich. Und immer nur mit diesen Auszügen zu leben und aus dieser Geschichte zu zimmern, das hat schon was.
Warum wäre es schrecklich, das Ganze zu sehen?
Ja, ich weiß nicht, dann findet man so viele Details, die nicht schön sind. Und so kann man sich doch fokussieren auf Sachen, die vielleicht gut ausgehen könnten oder wie immer. Ich finde gut, dass man nicht das Ganze sieht.
In einer Geschichte heißt es, Monika Helfer, wenn du großzügig sein willst, schenk mir eine Geschichte, die ich aufschreiben kann. Schenken Ihnen die Menschen mittlerweile Geschichten, weil die wissen, Monika Helfer schreibt die auf?
Ja, wenn ich Glück habe, kommt jemand und sagt mir, soll ich Ihnen eine Geschichte erzählen? Dann, ja, ich frage nicht, ob sie wahr ist, das ist völlig unwichtig. Und dann erzählt er eine Geschichte, die mir aber nicht unbedingt gefällt oder die ein Ende hat, das ich nicht mag, dann mache ich einfach eine andere draus.
Wir haben hier bei den Literaturagenten Ihre drei vorherigen Bücher auch schon vorgestellt, Die Bagage, Fati und Löwenherz, die auf den Lebensgeschichten Ihrer Mutter, Ihres Vaters und Ihres Bruders basieren. Sie sind autofiktional. In den Besprechungen Ihres neuen Buches wird immer wieder auf den märchenhaften Ton eingegangen. Und in einer Geschichte heißt es auch ganz ausdrücklich, so könnte ein Märchen beginnen. Inwieweit sind das diesmal Märchen, die Sie uns erzählen?
Ja, manchmal sind es Märchen. Also es fallen mir halt unwirkliche Dinge ein und dann mache ich ein Märchen draus. Und manche Begebenheiten in der wirklichen Welt sind so märchenhaft, dass sie ein Märchen sein könnten. Das ist ganz unterschiedlich, aber es ist auch schön, ein Märchen zu erfinden.
Eine Geschichte, die ich nicht aus dem Kopf kriege, heißt In der Ecke der Besen. Das hat auch so ein märchenhaftes Element. Wir hören daraus jetzt mal einen Auszug.
Da gibt es eine Frau, die wünscht mir das Böse in mein Leben, verwünschte mich. Und das ist der Grund, warum alles schiefläuft. Eine Sizilianerin hat mir den Rat mit dem Besen gegeben.
Mit diesem Besen kann die Frau das Böse vor die Tür kehren. Später heißt es dann:
Es gibt das Übersinnliche, sagt stur meine Freundin. Und wenn du es nicht glaubst, bist du eine Ignorantin.
Monika Helfer, warum ist das Märchenhafte, das Übersinnliche oder Menschen, die an das Übersinnliche glauben, so ergiebig für das Erzählen?
Das ist einfach spannend, weil da alles passieren kann. Es hat kein Ende und keinen Anfang und es kann völlig absurd sein. Wir müssen dem Märchen glauben und im Märchen kann alles drin sein.
Sie haben schon erwähnt, 365 Geschichten enthält Ihr neuer Band. Über 1000 haben Sie geschrieben. Dürfen wir Sie am Ende dieses Gesprächs noch fragen, was ist für Sie das beste Ende für eine Geschichte?
Ja, ich würde sagen, es gibt kein Ende, weil alles offen ist. Weil auf einen Tag folgt ein nächster, auf einen Tod folgt eine Geburt, was immer. Es gibt kein Ende. Und da kann ich auch nicht sagen, was ein glückliches Ende ist. Weil es kann glücklich sein und dann kommt plötzlich das Unglück. Wir wissen es nicht. So ist es am besten, wenn es offen bleibt.
Monika Helfer, Wie die Welt weitergehen, Geschichten für jeden Tag, ist erschienen im Hansa Verlag. 768 Seiten kosten 32 Euro. Dann sagen wir zum Schluss, wir freuen uns über dieses und auf Ihr nächstes Buch. Vielen Dank, Monika Helfer.
Vielen Dank und noch schöne Zeit.
Dankeschön. Danke. Tschüss.
Tschüss.
Wiederhören.
Wirkungstreffer. Ein Buch, das mich umgehauen hat.
Für diese Rubrik bitten wir regelmäßig Schriftstellerinnen und Schriftsteller, Lyriker, Büchermenschen, uns am besten direkt, ganz spontan und direkt aus der Hüfte geschossen zu antworten. Und da gibt es ein paar wenige Titel, die wirklich immer wieder auftauchen. Die schwedische Kultcomic-Zeichnerin Liv Strömquist zum Beispiel, die sagt auch:
I think the book that impacted me most is the novel The Catcher in the Rye that I read when I was
Ich glaube, das Buch, das mich am meisten beeinflusst hat, ist der Roman Der Fänger im Roggen, den ich mit 15 Jahren gelesen habe. Und das war so ein Alter, in dem man extrem offen für Eindrücke ist. Ein wirklich prägendes Alter.
So I think like that book completely made an imprint that I think no cultural experience will be able to make again. I think because you're so extremely open in that age. And
ich glaube also, dass dieses Buch einen Eindruck hinterlassen hat, den wahrscheinlich keine andere kulturelle Erfahrung jemals wieder machen kann, weil wir in diesem Alter so extrem offen sind. Und ich war einfach zu 100% mit der Hauptfigur verbunden und fühlte mich von jedem Wort und in jedem Ereignis gespiegelt. Ich weiß nicht, was ich heute über das Buch denken würde, aber es hat mich damals wirklich sehr beeindruckt.
I found it in my parents' bookshelf and it was a really old edition.
Gefunden hatte ich es im Bücherregal meiner Eltern und es war eine wirklich alte Übersetzung. Der Sound im Buch ist ja sehr umgangssprachlich und weil das Buch aus den 60er Jahren ist, war es in diesem seltsamen 60er Jahresslang geschrieben. Aber das war mir egal. Eigentlich interessant, der Inhalt und das Gefühl des Buches waren so stark, dass beides diese seltsame Übersetzung weit übertroffen hat. Später gab es dann eine neue Übersetzung ins Schwedische, eine zeitgemäßere. Aber ich mag sie nicht. Ich mag die alte Übersetzung.
A more contemporary translation, but I don't like that translation. I like that old translation.
Liv Strömquist beschwärmt J.D. Salinger, Der Fänger im Roggen. Eine zeitgenössische deutsche Übersetzung gibt es von Eike Schönfeld im Rowohlt Taschenbuch Verlag. 272 Seiten, kosten 12 Euro.
Bei dem Namen Simone Buchholz, da denken die meisten vermutlich an ihre Beiträge zur SZ-Kolumne Getränkemarkt oder an ihre Krimireihe um Chastity Riley. Titel wie Knastpralinen, Beton Rouge oder Schwedenbitter. Chastity Riley ist eine Hamburger Staatsanwältin mit einer Schwäche für Kneipen, Zigaretten und junge Männer. Sie löst Fälle in Hamburg, vor allem auf St. Pauli, klar.
Doch die Hamburger Autorin Simone Buchholz hat ihre Staatsanwältin inzwischen auf die Wartebank gesetzt und die Schreibrichtung geändert. Jetzt schreibt sie Romane. 2022 erschien Unsterblich sind nur die anderen und vor kurzem dann ihr zweiter Roman Nach uns der Himmel. Unsere Literaturagentin Kollegin Anne Dore Krohn stellt uns dieses Buch jetzt vor. Hallo. Guten Abend, Anne Doro.
Hallo. Anne Doro, wie bist du auf dieses Buch gestoßen? Was gab dir die Initialzündung für ausgerechnet dieses Buch? Das ist ja immer so eine Frage. Warum greift man zu dem und nicht zu dem?
Ja, also ich habe einen Stapel mit Büchern, die ich unbedingt noch lesen will. Und dieses Buch lag da jetzt ein paar Wochen, weil eine Kollegin, deren Urteil ich sehr schätze, mir fast mit Tränen in den Augen auf der letzten Buchmesse von diesem Roman erzählt hat und davon geschwärmt hat. Und da dachte ich, na gut, dann muss ich den ja wohl auch lesen. Und ich muss sagen, ich gehe da mit. Ich teile die Begeisterung vollkommen. Also dieses Buch von Simone Buchholz hat mich wirklich überrascht und bewegt, und zwar auf mehreren Ebenen. Es ist existenziell und melancholisch, es ist gewitzt, es ist mutig und spannend, und obwohl es von nichts anderem als vom Tod handelt, legt man es mit einer gelassenen Heiterkeit wieder aus der Hand.
Oh, toll.
Auf dem Cover sind Flugzeugfenster abgebildet, durch die man auf Wasser, aufs Meer, auf einen Fluss blickt. Was hat es damit auf sich? Nähern wir uns da einem Flugzeugabsturz?
Ja, also fast. Das Buch beginnt tatsächlich mit einem schrecklichen Flug. Das Flugzeug ist voll mit Menschen, die in den Urlaub fliegen, und es gerät in schwere Turbulenzen über Griechenland. Und dann erzählt Simone Buchholz von 8 dieser Passagiere, die dann letztlich eben doch gerade knapp noch sozusagen dem Tod entronnen auf einer kleinen Insel im Mittelmeer landen. Die sind aber natürlich ordentlich durchgeschüttelt von den ganzen Ereignissen, also körperlich und emotional. Das sind 3 Paare, eins davon mit einem halb halbwüchsigen Sohn und eine Alleinreisende. Und all diese Figuren sind gefangen in ihren Sorgen, in ihren Mustern und in ihren Rollen. Das kennen wir ja alle, wenn man in den Urlaub fährt, dann sind die meisten Probleme mit an Bord. Die bleiben leider nicht zu Hause. Und alle drei Paare haben massive Beziehungsprobleme, die Simone Buchholz hier messerscharf seziert. Also Sex nur noch aus Gewohnheit, Fremdgehen, Vergletscherung, Indifferenz. Aber da hat es ja diese Nahtoderfahrung gegeben. Und die bleibt nicht folgenlos, die verändert ganz viel.
Ja, ja, das kann ich mir vorstellen. Was macht dieser beinahe Absturz denn mit den Leuten? Also verändern die ihr Leben? Sind die jetzt völlig geläutert? Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, sie tun auf einmal tatsächlich Dinge, die sie sonst nicht tun würden. Also weil ihnen bisher vielleicht die Moral im Weg stand, der gute Ton, mhm, die Gewohnheit, war es auch immer. Und Simone Buchholz rückt diese acht Personen wie Spielfiguren über das Handlungsspielbrett und stellt sie in vollkommen neuen Konstellationen wieder zusammen. Also Bäumchen wechsel dich ist angesagt. Alle geraten aus einer Langzeitqual sozusagen zu einer neuen Liebe. Also sie haben zum Beispiel endlich wieder guten Sex, haben wieder mehr Lebensfreude. Aber dabei bleibt es nicht. Und da hat mich der Roman dann vollkommen gefangen, weil die Handlung dann nach und mehr ins Surreale kippt. Damit hatte ich anfangs gar nicht gerechnet. Also es geschehen immer mehr seltsame Dinge. Zum Beispiel, diese acht Personen werden nicht mehr richtig wahrgenommen von der Umgebung. Andere Leute schauen durch sie durch oder ignorieren sie. Aha. Ja, also wirklich mysteriös. Und als sie mit einem Boot unterwegs sind, kommen sie gar nicht weit, als gäbe es so eine Unterströmung Richtung Küste. Aha. Und diese ganze Unterströmung in der Handlung, diese unheimliche, die nimmt immer mehr zu. Also diese Leute vergessen auch immer mehr Sachen. Zum Beispiel vergessen sie, dass sie mal Mobiltelefone hatten. Das ist also ein fast mobiltelefonfreier Roman. Okay. Und irgendwann fragt man sich, kann es sein, dass diese Flugzeugturbulenzen vielleicht doch zum Absturz geführt haben?
Ah.
Und dass die sich in so einer Art Zwischenreich vielleicht bewegen?
Okay, aber das klingt ja mega unheimlich. Ist das dann am Ende doch so ein bisschen so eine Gespenstergeschichte?
Ja, ich habe wirklich lange überlegt, wie viel ich verraten darf bei diesem Buch. Weil ich will niemand um diesen Sog bringen, den dieser Roman entfaltet. Aber vielleicht kann man noch erzählen, dass es eine zweite Erzählebene gibt mit extrem bizarren Gestalten. Da gibt es einen verpeilten Angestellten, der irgendeinen Fehler gemacht hat. Da kommt eine Frau vom Controlling vor, die für Fehlerkorrektur zuständig ist. Man versteht am Anfang überhaupt nicht, was das soll und begreift dann aber nach und nach, es geht offenbar um nicht weniger als um die Verwaltung des Jenseits. Aha. Also hier werden wirklich hochexistenzielle Fragen verhandelt, aber mit Leichtigkeit und Humor. Und die Realität, die scheinbare, bröselt eben nach und nach mehr auseinander. Ganze Häuser verschwinden, kleine Flügel wachsen an Knöcheln. Also das klingt jetzt total abgedreht. Und das ist es auch. Aber es hat sowas intensiv Apokalyptisches, wie hier das Leben gefeiert wird. Hier wird ganz viel geraucht und gesoffen. Also wer wie ich gerade Dry January macht. Super Buch, die trinken hier so viel, da wird man schon vom Lesen beschwipst.
Praktisch.
Ja, total. Und ich möchte gerne glauben, wie sich Simone Buchholz offenbar das Leben nach dem Tod vorstellt. Das wird hier nämlich auch ausgebreitet. Das Leben nach dem Tod ist in diesem Buch eine Bar. Aha. Und eine der Figuren sagt sogar, natürlich ist es eine Bar. Was soll es denn sonst sein, meine Güte? Und in dieser Bar treten unter anderem Frank Sinatra und Amy Winehouse auf. Und immer, wenn jemand Neues ankommt im Jenseits, spielt die Band Wave von Antonio Carlos Jobim, also Bossa Nova sozusagen als Willkommensmusik. Und das hat doch etwas sehr, sehr Tröstliches.
Ja, sagenhaft. Also das klingt wirklich nach einem Buch, das man sich definitiv noch geben sollte. Unsere Literaturagentin Anne-Dore Krohn war das über Simone Buchholz Roman Nach uns der Himmel. Erschienen bei Suhrkamp Nova. 218 Seiten, kosten 20 Euro. Und wir sind hier hinter den Kulissen gerade schwer am Basteln, weil wir nämlich diesen Bossa Nova als Willkommenssong in der Bar im Jenseits unbedingt auch hören wollen.
Da ist er.
Antonio Carlos Jobim, ich weiß nicht, ob er sich wirklich so ausspricht. Wave heißt dieser Song. Anne-Dore, tausend Dank dir und wir lauschen jetzt mal zu dieser, tja, was soll man sagen, apokalyptischen Barmusik. Danke.
Ich lausche mit.
Klassiker.
Tschüss.
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 Na, wo drückt denn der Schuh? Was fehlt Ihnen denn? Ich verschreibe Ihnen da mal.
Buchbehandlung. Das richtige Buch für jede Lebenslage.
Und einen Termin bei der heutigen Buchbehandlung hat Leonie bekommen. Schönen guten Tag. Hallo Leonie.
Hallo.
Wo genau erreichen wir Sie heute Abend?
Zu Hause.
Und in Prenzlauer Berg. Prenzlauer Berg. Und dürfen wir Sie noch mal aushorchen, was Sie beruflich machen?
Ich bin Ärztin, Anästhesistin.
Das passt natürlich in meiner Vorstellung schwer zusammen damit, dass Sie geschrieben haben, Sie sind eine echte Vielleserin, weil Ärztin stelle ich mir auch als vielbeschäftigte Menschen vor. Sie haben geschrieben, Sie lesen täglich. Unter Ihren Lieblingsbüchern sind die von Paul Auster, Nick Hornby, Ferdinand von Schirach, T.C. Boyle. Wie geht das denn zusammen? Wie kommen Sie denn dazu, täglich zu lesen?
Ja, ich lese immer, wenn ich ins Bett gehe. Vorm Einschlafen. Und wenn sehr lange Narkosen sind.
Wirklich? Das ist lustig. Na klar, ich meine, da wird geschlafen.
Da trinkt der Anästhesist nicht nur Kaffee, sondern liest auch das eine oder andere, natürlich das Fachliche.
Ja, das ist fast wie ein Romantitel, der lesende Anästhesist.
Nur Fachliteratur, das leuchtet uns sofort ein. Aber Sie haben sich bei uns gemeldet, weil Sie ein Buch zu einer besonderen Lebenslage suchen. Was für Qualitäten sollte dieses Buch mitbringen? Das ist ja jetzt keine Fachliteratur. Was für eine Wirkung wünschen Sie sich von Ihrem Buch?
Ich möchte gerne spätestens nach der dritten Seite mitgerissen werden. Und der Spannungsbogen sollte möglicherweise bis zum Ende erhalten bleiben. Ich lese eigentlich alles, auch Krimis, aber die sollten, also so brutale Krimis, das mag ich nicht. Horrorgeschichten ist für mich ein No-Go. Gewalt und Science-Fiction ist auch nicht meins.
Mal sehen, was unsere behandelnde Buchhändlerin dazu sagt. Das ist heute Katharina von Uslar aus der Buchhandlung Uslar und Reih. Das ist in der Schönhauser Allee, gleich am U-Bahnhof Überswalder Straße. Hallo, grüß dich, Katharina.
Hallo zusammen, es freut mich, dass ich hier eine Nachbarin hoffentlich in der Leitung habe.
Prenzlauer Berg, Mietz Prenzlauer Berg. Und Katharina, was ist für dich interessant an diesem Fall?
Also, der Fall interessiert mich, weil Leonie, Sie ähnliche AutorInnen mögen wie ich und viel lesen. Ich meine, das ist jetzt erstmal was, damit kann ich sofort etwas anfangen. Und da fällt mir sofort etwas ein. Und es ist natürlich einfach, jemanden, der vermeintlich gleiche Interessen hat, etwas zu empfehlen, was mir gefiel.
Ich bin gespannt.
Wir auch. Wir sehen jetzt alle schon die lesende Anästhesistin vor uns. Was hält die zukünftig in Händen, Katharina?
Leonie, Sie müssen dann das leider in die U-Bahn schleppen. 780 Seiten. Oh. Aber das werden Sie, denn es ist spannend genug. Von einem Autor, der heißt Andrew O'Hagan, ist ein Schotte und hat ein dickes Buch geschrieben, das heißt Caledonian Road. Ich weiß nicht, ob Sie mal in London waren. Dort gibt es diese benannte Caledonian Road. Die zeichnet sich dadurch aus, dass sie sehr lang ist und viele verschiedene Menschen diese Straße bewohnen. Und da sind wir eigentlich sofort in unserem Roman. Die Hauptfigur in diesem Roman ist ein Kunsthistoriker, wahrscheinlich unseres Alters, der, wie kann man sagen, auf der Welle schwimmt, weil er sehr erfolgreich ist, gerade eine fantastische Vermeer-Biografie geschrieben hat. Gut angezogen, gut aussehend, auch bei jungen Leuten beliebt, schreibt in einschlägigen Style-Magazin. Also ein durch und durch erfolgreicher Mensch, auch privat. Verheiratet mit einer Dame aus dem englischen Hochadel. Sein eigenes vielleicht Problem ist, dass er aus der sogenannten Lower Middle Class, würde wahrscheinlich der Engländer sagen, oder vielleicht Arbeiterklasse kommt und sich auch dessen bewusst ist, dass er sozusagen in eine andere Klasse geheiratet hat. Das ist ihm aber sehr gut gelungen. Und um nur den Anfang der Geschichte zu erzählen, er hat einen Studenten. Dieser Student ist ein Junge mit einer indischen Mutter, sowas wie ein Hacker oder ein Mensch, der sich im Netz sehr gut auskennt und Aktivist. Und unser Kunsthistoriker bittet ihn um einige Privatstunden in Sachen Internet und Bitcoins und sagt, kannst du mir das nicht erklären? Und der Junge willigt sofort ein und hat aber vor, das Leben dieses Kunsthistorikers zu ruinieren. Oh. Es ist eine Geschichte mit sehr, sehr vielen Figuren. Also man taucht tief in diese Londoner Upper Class. Was letztlich dabei herauskommt, ist, dass dieser Mann und auch seine ganze Gesellschaft um ihn herum im Grunde so nicht mehr leben kann. Mhm. Dass einfach nicht mehr die Zeiten sind, gesellschaftspolitisch nicht mehr die Zeiten sind für so einen Lebenswandel. Mhm. Und das bringt ihm dieser Junge bei. Und das ist extrem interessant. Das ist ein sehr spannendes, sehr amüsanter Roman. Und wie ich finde, sehr zeitgemäß. Es könnte sein, dass man ihn in 10 Jahren als solchen einstuft und vielleicht schon ganz woanders ist. Aber jetzt ist er genau der, wirklich der Roman der Zeit.
Toll. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich höre zum ersten Mal von diesem Roman.
Ich habe weder von dem Autor gehört noch von dem Roman.
Ich auch nicht.
Okay.
Wirklich? Also ja, es ist ein irres Ding. Und ich traue Ihnen da viele Seiten zu, die wirklich mühelos zu lesen sind und die extrem Spaß machen. Ich habe den O'Hagan auch im Herbst gesehen auf dem ILB. Das ist ein sehr smarter, sehr lustiger Typ. Also mich hat er noch mehr von seinem Text überzeugt, als ich ihn gesehen habe.
Könnte das was sein, Leonie?
Das hört sich sehr interessant an. Also es hört sich sehr bunt an. Mhm. Ja.
Ich finde auch,
mal in die Buchhandlung meines Vertrauens gehen und dort mal nachfragen.
Unbedingt.
Ich finde auch, das ist das perfekte Kontrastprogramm. Während Sie medizinisch Leben retten, lesen Sie von jemandem, der einem anderen das Leben ruiniert.
Ja, grandios. Passt total gut zusammen. Ja, und wenn Sie sich nochmal ein Buch auch wirklich höchst selbst empfehlen lassen wollen, dann gehen Sie auf jeden Fall zu Katharina von Uslar in die Buchhandlung Uslar und Rei. Wie gesagt, an der Eberswalder Straße. Sie war heute unsere Behandlerin. Ganz herzlichen Dank.
Und vielen Dank auch Leonie.
Und ich bedanke mich.
Ich auch.
Danke. Tschüss.
Tschüss, schönen Abend. Bye-bye.
Und hier nochmal die biografischen Daten. Caledonian Road von Andrew O'Hagan wurde ins Deutsche übersetzt von Manfred Allier und Gabriele Kempf. Allier ist im Ulstein Verlag erschienen. 784 Seiten, 30 Euro.
Die Buchbehandlung. Das richtige Buch für jede Lebenslage. Brauchen auch Sie eine Buchbehandlung? Dann sichern Sie sich Ihren Behandlungstermin auf radio1.de oder radio3.de.
Wie kaum ein anderes Land wird Afghanistan seit einem halben Jahrhundert von Krieg und Gewalt heimgesucht. Kaum zu glauben, dass eine Stadt wie Kabul in den 60er und 70er Jahren eine schillernde, weltoffene Metropole war, in die Hippies und Touristen aus der ganzen Welt pilgerten. In dieses Afghanistan unter anderem nimmt uns die Hamburger Zeichnerin und Grafikerin Maren Amini mit.
Gemeinsam mit ihrem Vater Amajan, der 1979 als Flüchtling aus Afghanistan nach Deutschland gekommen ist, hat sie dessen Leben nachgezeichnet. Amajan und der Wiedehopf heißt ihr preisgekrönter Band. Und mit Maren Amini sind wir jetzt in Hamburg verbunden. Guten Abend, Frau Amini.
Hallo, schönen guten Abend. Vielen lieben Dank für Ihren Anruf.
Wie und wo kam eigentlich nochmal die Idee zu diesem Buch auf? Ganz am Anfang. Es ist ja wirklich ein Tochter-Vater-Gemeinschaftsprojekt.
Ja, also diese Idee, ein Comic über das Leben und die Kunst meines Vaters zu machen, hatte ich wirklich schon Ewigkeiten. Schon im Studium wollte ich das machen, aber da kamen die ersten Aufträge dazwischen, dann irgendwann Kinder, noch mehr Aufträge und diese Idee rückte immer weiter in den Hintergrund. Aber im Jahr 2021 mit der Machtübernahme der Taliban brachen in meiner afghanischen Familie so alte Wunden wieder auf und der Schmerz war so groß. Und mein Papa, der ja Künstler ist, wollte diesen Schmerz verarbeiten. Er rief mich jeden Tag an mit einer neuen Idee und er redete so viel und so viel. Und ich wollte eigentlich auch, und er hatte die Idee, irgendwie ein Kunstwerk zu machen, das ganze Leid zu zeigen, Beamer auf sein Autodach zu schnallen und der ganzen Stadt zu zeigen, was dort passiert. Und ich wollte eigentlich nur, dass er aufhört, diese Videos zu sammeln und dass wir uns auf was Gutes besinnen und dass wir etwas tun, was uns gut tut. Und auch ja, auch ein bisschen das Ehren, was Afghanistan auch ausmacht. Und das ist auch die Kultur und die.
Und es ist eben wirklich auch unendlich viel Wertvolles und Schönes, was dann in dieses Buch ja gefunden hat. Sie haben das also sozusagen perfekt gemeinsam kanalisiert, aber ja auch auf eine sehr originelle Weise. Oh, also zum Beispiel Vögel spielen eine ganz zentrale Rolle in Ihrem Buch, deshalb ja auch dieser Titel. Wie haben die in die Geschichte gefunden?
Ja, das war so, dass mein Vater auch zu mir meinte, wenn du ein Buch über mein Leben und meine Kunst machst, dann möchte ich auch, dass mein aktuelles Werk da drin vorkommt. Und er hatte auch 2021 1000 Vögel gemalt. Mhm. Und ich sage das nicht nur, es sind wirklich 1000 Vögel und eine ganz tolle Arbeit entstanden. Falls noch jemand irgendeine tolle Arbeit ausstellen will, dann kann ich das auch empfehlen. Aber genau, und diese Arbeit hat er in Bezug auf die Konferenz der Vögel gemacht. Davon hat er sich inspirieren lassen. Das ist ein großes Meisterwerk, eine 800 Jahre alte Fabel, die zu den bedeutendsten Werken der persischen Literatur zählt. So vergleichbar wie mit Goethes Faust in unserer Kultur.
Es gibt auch eine deutsche Übersetzung von Annemarie Schimmel, Friedenspreisträgerin, übersetzt. 1000 Vögel, das ist natürlich eine beeindruckende Zahl. Welche Vögel, welche bunten Vögel lernen wir denn da kennen und welche Rolle spielt der Wiederhopf aus dem Titel?
Also es ist so, dass jede wichtige Figur im Leben meines Vaters quasi als Vogel dargestellt wird. Und ich erzähle ja, ich kam halt auf die Idee, sein Leben, weil ich sein aktuelles Kunstwerk in das Comic mit reinnehmen wollte und auch nicht bis zum jetzigen Zeitpunkt erzählen wollte, kam ich auf die Idee, die Konferenz der Vögel entlang seiner Geschichte zu erzählen. Und so ist es auch wie in der Konferenz der Vögel, dass der Wiederhopf zu einer langen Reise anregt und von einem idealen König spricht, der endlich Ruhe und Frieden bringt. Und so macht sich Ahmadjan auch mit seinen gefiederten Begleitern auf eine lange, erschwerliche Reise und durchquert dabei 7 Täler. Und am Ende der Reise, quasi in der Konferenz der Vögel, erkennen die Vögel, dass sie selbst und nur im Dialog miteinander der gesuchte König sind.
Ja, eine tolle Moral von der Geschichte. Wenn wir jetzt nochmal auf die reale Geschichte Ihres Vaters schauen, dann ist die ja aber auch wirklich unendlich spannend. Er ist 1972 als Tourist nach Hamburg gekommen, hat da erste Kontakte geknüpft, die ihm dann später bei seiner Flucht 1979 auch sehr geholfen haben. Zwischendurch wird er in Afghanistan nochmal direkt zum Militär eingezogen. Nach der Machtübernahme der afghanischen Kommunisten ist er auch für die als Kalligraf tätig. Also er hat zum Beispiel das Logo der Partei mitgemalt, das Konterfei des Präsidenten hat er an die Wände der Stadt gemalt. Wenn Ihr Vater jetzt auf diese Zeit zurückschaut, hat er damals geglaubt, so wie vielleicht die Vögel in der Konferenz der Vögel, dass das ja wirklich die Lösung ist für ein modernes, ein gerechteres, ein sozialistisches Afghanistan? Hat er gedacht, er könnte das wirklich mit aufbauen helfen?
Ich hatte mit ihm gesprochen. Am liebsten würde ich jetzt, dass er selber spricht, aber ich kann das nur so wiedergeben. Er hat davon gesprochen, dass da von der Überzeugung keine Rede sein kann. Es wurde auch zu viel Gewalt ausgeübt und zu viele Menschen wurden umgebracht. Und und auch Papa wurde bei dem Putsch beim Militär auch für 2 Wochen eingesperrt. Und er kam nur durch glückliche Zustände dazu, dass er so eine tolle Arbeit dort als Kalligraf fand und war auch froh, dass man ihn in Ruhe ließ. Es gab so viele ideologische Reformen und es herrschte so ein großer Widerstand in der Bevölkerung. Aber er meinte, dass es aber damals zumindest Arbeit gab und für alle Ethnien und alle Ethnien waren eingebunden und Frauen genossen Freiheiten. Und es wurde einen großen Wert auf Bildung auch gelegt. Und das ist im Vergleich zu heute dann doch eine bessere Zeit gewesen, sagt er.
Maren Amini, Sie haben beschrieben, wie intensiv Sie sich mit Ihrem Vater über das Projekt ausgetauscht haben. Gab es da auch mal so einen Moment, wo Sie gesagt haben, wir möchten sowas wie eine gemeinsame Botschaft aussenden? Und wenn ja, wie würde die lauten?
Also, uns war das irgendwie wichtig, dass wir auch was machen. Wir wollten unbedingt etwas machen dazu, auch um aus dieser Ohnmachtssituation irgendwie rauszukommen und das auch künstlerisch zu verarbeiten. Wir sind ja beides Künstler und wir wollten auch den afghanischen Kunstschaffenden unsere Solidarität mit dem Projekt zeigen und irgendwie auch nicht das so schweigend hinnehmen, dass Bildung, Kultur, Musik und Kunst verboten wird, in einem ja, ein Land ohne Bildung und Kunst und Kultur, das ist ja wie ein Land ohne Licht. Und wir wollten durch diese Arbeit auch an ein Afghanistan erinnern, das aus gesellschaftlicher und kultureller Vielfalt bestand und so ein reiches kulturelles Erbe in sich trägt und uns auch irgendwie durch die Arbeit auch ja, und auch die ganzen starken, mutigen, resilienten und herzlichen Menschen ehren, die trotz dieser willkürlichen Gewalt, trotz allem immer noch dieses kulturelle Erbe hochhalten und es weiterführen. Das ist ganz Besonderes.
Ja. Und das ist Ihnen absolut gelungen. Ein wunderbar poetischer und auch sehr, sehr hoffnungsvoller Comic ist das geworden. Maren Ahmidi war das über Ahmad Jan und der Wiedehopf. Der Band ist bei Carlsen erschienen, hat 240 Seiten und kostet 26 Euro. Und wir danken ganz herzlich für das Gespräch. Ganz herzliche Grüße auch an Ihren Vater.
Ja, vielen lieben Dank.
Tschüss, schönen Abend nach Hamburg.
Tschüss.
Tschüss.
In ihrer Heimat Dänemark wird Tove Ditlevsen schon seit den 1950er Jahren für ihre radikale Ehrlichkeit und ihre Auseinandersetzung mit psychischen Abgründen, mit Sucht, Klasse und Missbrauch gefeiert. Der Aufbauverlag und die großartige Übersetzerin Ursel Allenstein haben dafür gesorgt, dass Tove Ditlevsens Bücher in den vergangenen Jahren auch bei uns zu Bestsellern wurden. Vor allen Dingen die Kopenhagen-Trilogie, in der Ditlevsen beschreibt, wie sie vom Arbeiterkind zur gefeierten Schriftstellerin wurde, macht sie zu einer Pionierin der Autofiktion, wie sie Jahrzehnte später Annie Ernaux, Rachel Cusk oder Karl-Uwe Knausgard schrieben. Jetzt ist Tove Ditlevsen letzter Roman auf Deutsch erschienen, Wilhelms Zimmer heißt er, und gilt als ihr Vermächtnis, denn im Original erschien das Buch 1975, kurz vor Ditlevsens Freitod im Alter von 59 Jahren. Gesa, du hast Wilhelms Zimmer gelesen. Worum geht's?
Also im Zentrum steht eine Schriftstellerin namens Lise Mundus. Die hat gerade eine Ehe hinter sich, auf die dieses ja doch fast Modewort toxisch sehr gut zutrifft. Ihr Ex-Mann Wilhelm ist ein dominanter, selbstgerechter und alkoholkranker Zeitungsredakteur, der ihr weder Erfolg noch Freiheit gönnt und sie auch wirklich regelmäßig runtermacht. Lise versucht jetzt nach der Trennung ihr Leben neu zu ordnen. Sie muss aber feststellen, Wilhelm und sie können weder mit noch ohne einander sein und wählen sich gegenseitig bis aufs Blut. Und so beginnt also das Buch auch mit einem Paukenschlag. Lise schaltet nämlich eine Kontaktanzeige in Wilhelms Zeitung. Also sie beschreibt sich da als wohlhabende, aber einsame Schriftstellerin, die jetzt nach dem Ende einer trostlosen Ehe nach Liebe sucht. Ja, eine sehr öffentlichkeitswirksame Provokation natürlich, denn Lise ist zu diesem Zeitpunkt landesweit bekannt. Und was jetzt passiert? Der Nachbar Kurt meldet sich auf die Anzeige. Ein kompletter Loser. Der zieht jetzt in Wilhelms Zimmer ein, wie so eine Art, ja, lebendige Requisite, kann man sagen. Eine echte Lachnummer und natürlich überhaupt kein Ersatz für den Wilhelm. Aber dieser Schritt reicht aus, um wiederum Wilhelms grenzenlose Wut auf den Plan zu rufen. Und so geht also dieses Beziehungsdrama in die nächste Runde. Man kann sagen, bis zum bitteren Ende.
Ja, ich habe schon gesagt, Tove Ditlevsen gilt als Meisterin der Autofiktion. Wie ist das denn hier in diesem Buch? Wie viel Autobiografisches steckt in dieser Erzählung?
Ja, das erklärt das Nachwort der Übersetzerin Ursel Allenstein sehr gut. Für das dänische Publikum war, als das Buch erschien 1975, sonnenklar, wer diese Lise sein sollte und wer Wilhelm. Tove Ditlevsen war nämlich so berühmt wie skandalumwittert. Alle kannten ihre Gedichte und ihre Kopenhagen-Trilogie. Man wusste von ihren vielen Aufenthalten in der Psychiatrie. Man wusste von Alkohol, Tablettensucht. Und ihr vierter und letzter Ehemann war auch eine öffentliche Figur. Das war nämlich der Zeitungsredakteur Viktor Andreasen. Das Biografische, das ist aber gar nicht das Entscheidende hier. Viel wichtiger ist wirklich, wie fantastisch und wie komplex Tove Ditlevsen über dieses Ende einer Liebe schreibt und wie sie mit geradezu erschreckender Hellsichtigkeit klarstellt, dass es für diese Lise nur einen möglichen Ausweg aus diesem Dilemma gibt, nämlich ihren selbstgewählten Tod.
Und wie würdest du den Ton beschreiben, in den Tove Ditlevsen das alles erzählt?
Also man könnte sagen, sie schreibt mit einer Präzision, die wirklich schmerzt. Also andererseits ist es auch eine Leichtigkeit, als hätte sie überhaupt nichts zu verlieren. Also kompromisslos und trotzig, sie schafft es, diese Tragödie ihrer kaputten Ehe mit so einem lakonischen Witz, einer riesigen emotionalen Wucht gleichzeitig zu schildern. Ein Beispiel, Lise beschreibt, wie sie und Wilhelm beide eine Psychoanalyse machen, nur um festzustellen, dass die Meinungen ihrer Therapeuten ihre Ehe eigentlich noch weiter vergiften. Ab diesem Moment waren wir zu viert, schreibt sie da lakonisch. Und was hier auch noch so besonders ist, das ist diese Vielstimmigkeit des Romans. Also Ditlevsen wechselt mühelos zwischen einer distanzierten, allwissenden Erzählerin und einer Ich-Perspektive, die tief in Lieses Psyche eintaucht. Gleichzeitig spielt sie aber auch mit ganz verschiedenen Textsorten, also von Tagebucheinträgen über Lieses Kolumnen bis hin zu bissigen Dialogen, klappt sie wirklich alle Aspekte dieser zerstörerischen Beziehung vor uns auf. Poetisch, aber eben nie sentimental. Und stattdessen bricht immer wieder dieser sarkastische Humor ob dieser düsteren Themen auf.
Hast du mal ein Beispiel für diesen sarkastischen Humor?
Also mir ist eine Szene im Gedächtnis geblieben, in der Lise über Wilhelms neue Freundin spricht, also ihre Nachfolgerin sozusagen, die so ganz anders ist als sie. Und da zitiert sie, ich zitiere mal, sie trinkt nicht, sie war nie tablettenabhängig wie ich und sie ist zweifellos treu wie ein Gaszähler oder eine Wäschemangel. Wenn sie Gurken schneidet, dann reibt sie sich noch das Endstück über das Gesicht, weil es gut für die Haut sein soll, die bei ihr ohnehin zart und rein ist. Also das ist dann wirklich so, da sitzt man da und muss wirklich einfach schlicht lachen.
Das Buch ist 1975 in Dänemark erschienen. Es wird also in diesem Jahr 50 Jahre alt. Warum sollte man es heute noch lesen?
Ja, weil es wirklich zeitlos ist. Wilhelms Zimmer ist eine radikale Abrechnung mit Geschlechterrollen, mit Machtspielen und auch mit diesen Widersprüchen des Lebens. Also es zeigt, wie schwer es ist, sich von gewaltvollen Strukturen zu lösen und wie viel Mut es braucht, die eigene Geschichte zu erzählen, ohne Rücksicht auf Verluste. Und ja, und gerade wenn man um Tove Ditlevsens Suizid weiß, da packt es einen dann noch mal mehr. Es rüttelt einen förmlich durch und lässt einen nicht mehr los. Ich würde sagen, wirklich ja, ein Meisterwerk.
Tove Ditlevsen, Wilhelms Zimmer, wurde aus dem Dänischen übersetzt und benachwortet von Ursel Allenstein, ist im Aufbauverlag erschienen, 206 Seiten, kosten 22 Euro.
Und weil wir gerade das Thema Suizid gestreift haben, nochmal unbedingt die Bitte, wenn Ihre Gedanken um dieses Thema kreisen, wenn Sie von einer schweren Depression betroffen sind, dann sprechen Sie unbedingt mit jemandem darüber. Folgende Stellen zum Beispiel bieten professionelle Hilfe, anonym, kostenfrei und rund um die Uhr, die Telefonseelsorge zum Beispiel unter 0800 111 0111 oder auch der Berliner Krisendienst, den Sie unter berliner-krisendienst.de erreichen.
Auch wenn die meisten Menschen mittlerweile auf ihr Handy starren, die öffentlichen Verkehrsmittel sind und waren doch immer schon mobile Lesezimmer. Während man von A nach B fährt, verkürzt man sich die Fahrzeit mit einem Buch. Was liegt bei dieser Verbindung von Schiene und Buch näher, als daraus ein Literaturevent zu machen?
Zum Beispiel mit der Straßenbahn von einem Veranstaltungsort zum anderen zu fahren, eine ganze Lesenacht lang. Genau das können Sie tun am kommenden Samstag bei der Lesenacht an der M8. An 10 verschiedenen Leseorten, zum Beispiel einem Kulturhochhaus, einem Golfausflugslokal, einem Mietertreff, einer Dorfkirche, einer Stadtbibliothek oder auch einem Autohaus, finden diese Lesungen statt mit 33 Autorinnen und Autoren. Und wir sprechen jetzt mit einer der Organisatoren der Lesenacht an der M8, mit Antje Püppke. Hallo, schönen guten Abend.
Ja, einen wunderschönen guten Abend.
Frau Püppke, warum ausgerechnet die M8? Ist die Idee womöglich in dieser Straßenbahn, die ja zwischen Ahrensfelde, Stadtgrenze und Hauptbahnhof verkehrt, entstanden?
Das wäre eine schöne Geschichte, ist sie aber leider nicht. Es ist nur so, dass sich Lesenacht so wunderbar auf M8 reimt und deshalb mussten wir das natürlich unbedingt an der M8 machen.
Jetzt haben wir ja gerade schon so schöne Orte aufgezählt, an denen diese Lesung stattfindet. Das sind aber ja gar keine klassischen Lesungsorte. Wie haben Sie die ausfindig gemacht und wie haben Sie die auch zum Mitmachen begeistert?
Also da kommen wir dann tatsächlich zum Kern der Sache und auch zu der Idee, weil derjenige, der Inspirator, so nennt er sich auch, der Lesernacht ist, das ist der Reinhard Kneist. Und der hat tatsächlich mal die Golferia an der M8, an der Straßenbahnlinie, betrieben. Und die Golferia ist ja nach wie vor auch ein Veranstaltungsort. Und deshalb, der kam halt auf die Idee, nachdem er mal in Strelitz eine Lesenacht erlebt hat, dass man sowas doch auch mal für unseren Bezirk hier veranstalten könnte. Herr Reinhard Kneis war hier unternehmerisch tätig, ist jetzt aber berentet, fotografiert leidenschaftlich gerne und er hatte halt die Idee 2016, seitdem organisieren wir das ja gemeinsam.
Und Frau Püppke, Sie müssen uns nochmal erklären, wie das genau dann technisch abläuft. Also mit diesen Lesungen, sind die dann im Straßenbahntakt? Also wird dann mit dem Anfang einer Lesung immer gewartet, bis die M8 dann da wirklich angekommen ist? Oder wie läuft das?
Also das wäre schwierig, zumal, ich weiß nicht, ob Sie es schon gehört haben, die wollen ja irgendwie nächste Woche streiken.
Oh.
Ich hoffe nicht am Samstag. Das wäre jetzt ganz, ganz doof. Also wie gesagt, nein, darauf haben wir uns nicht eingelassen. Was wir getan haben, wir hatten zu Beginn die Taktung immer so, dass wir eine halbe Stunde nur Pause zwischen den einzelnen Lesungen hatten für den Ortswechsel. Und jetzt haben wir das erhöht auf eine Dreiviertelstunde.
33 Autorinnen und Autoren sind dabei, unter anderem die Buchpreisträgerin Katrin Schmidt, Kirsten Fuchs, Isobel Markus, die im letzten Herbst mit ihrem Dating-Roman für Aufsehen gesorgt hat. Aber vor allem ist das ja eine Literaturnacht zum Entdecken. Was lässt sich denn an den einzelnen Orten alles entdecken?
Also das ist so, dass wir ja 10 Orte haben und an jedem Ort gibt es ein anderes Thema, sodass der geneigte Besucher sich ein Thema aussucht und dann entweder sagt, okay, ich ziehe mir halt die junge philosophische Nacht rein oder ich wechsle halt den Ort zwischen den einzelnen Lesungen.
Schöpfen Sie mal aus dem Vollen, welche Thematiken sind das?
Also wir haben dieses Jahr die Kabarettnacht, die Lesebühnennacht, die Märchennacht, nur für Erwachsene, die Erotiknacht, die biografische Nacht, eine fantastische Nacht, eine Reisenacht, eine junge philosophische Nacht, wie gesagt, eine Satirenacht und eine Kriminacht. Toll. Wir machen das auch so, wir sind ganz gemein, wir fordern immer unser Publikum, weil wir könnten es ja so machen, dass wir jedes Jahr das gleiche Thema am gleichen Ort haben. Mhm. Machen wir aber nicht. Gucken auch, probieren auch aus, welche Themen die Leute interessieren. Letztes Jahr hatten wir beispielsweise eine Berliner Nacht. Die war nicht gut besucht, also haben wir sie wieder abgeschafft.
Ja, spannend. Da würde ich gerne mal nachhaken. Also einerseits hört man ja schon, wie viel Arbeit da drin steckt. Und Sie haben das ja schon 7-mal gemacht. Und es sind auch sogar schon ausgezeichnet worden mit einem Preis für ehrenamtliches Engagement. Ohne das geht sowas ja gar nicht. Würde man das nicht auf die Beine stellen können. Was waren wirklich so Momente, wo Sie gedacht haben, dafür machen wir das?
Wir machen es auf jeden Fall für unsere Gäste. Für mich ist es wunderbar, wenn ein Rücklauf kommt oder auch jetzt vor der Lesenacht kam wieder Nachricht, ich bin süchtig nach der Lesenacht. Dann weiß ich, wofür ich es tue. Und manchmal ist es wirklich so, aber das ist ja in jedem Beruf so. Wir machen es nun ehrenamtlich, okay, aber es ist trotzdem so, bei jeder Arbeit hat man ja irgendwann so Durchhänger. Und die werden natürlich verstärkt durch äußere Ereignisse, zum Beispiel jetzt als ja, Ende des Jahres, es hieß, die Förderung für die Kultur wird eingestellt oder reduziert zumindest. Da waren wir direkt betroffen, der Vertrag wurde uns gekündigt und wir wussten im November nicht, wie es weitergeht. Erfreulicherweise hat sich das gelichtet, wir haben die Unterstützung wieder bekommen. Und sind natürlich halt froh, damit können wir die Autoren bezahlen. Ansonsten stehen wir halt eben erstmal ohne Gelder da. Wir haben nicht mehr Eintritt, aber das muss ja, also, ja sich irgendwie rechnen, das Ganze.
Dann wünschen wir Ihnen viele neue Süchtige für die Lesenacht an der M8. Die findet am kommenden Samstag, den 18. Januar statt. Das genaue Programm finden Sie im Internet. Einfach googeln Lesenacht an der M8. Vielen Dank für das Gespräch und viel Erfolg nächste Woche. Frau Püppke.
Ich bedanke mich herzlichst.
Tschüss, vielen Dank. Tschüss.
Ausgeblättert für heute. Bis zum nächsten Mal im Podcast der Literaturagenten.
Machen Sie es gut.